Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, dem Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habtank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und ich glaube, das wissen die Zuhörer auch, ein Riesensportfan. Fußball, Basketball, Handball, Tennis, finde ich alles ziemlich geil, fasziniert mich alles, habe ich auch vieles selber schon gespielt. Und wenn die Leidenschaft für den Sport die Leidenschaft für den Beruf trifft, das sind dann die Private Markets, dann bin ich bei den Podcast-Folgen immer besonders aufgeregt. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir sprechen über den Sport als Anlageklasse, vor allem für Private Equity und Private Credit. Und mein heutiger Gast, der verbindet beide Welten. Er war Profi-Handballer und auch Nationalspieler, hat nebenbei aber auch schon mal so locker ein Jurastudium angefangen. Und ich weiß nicht, ob parallel komplett beendet oder kurz danach, das erfahren wir gleich. Heute ist er jedenfalls Anwalt bei der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins und berät Investoren bei Investments in den Sport oder rund um den Sport. Ich freue mich total, dass er den Weg zu uns ins Studio gefunden hat und sage herzlich willkommen bei Beyond Billions, Ingo Strauß.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein und sehr, sehr spannendes Thema und ich freue mich auf den Austausch.
Erstmal bin ich froh, dass du durch die Podcast-Türe gepasst hast, weil die Handballer sind doch eigentlich immer so ultra breit.
Ja, ich war in der Tat eher einer der schmaleren Sorte und war dafür relativ schnell. Also man muss es dann kompensieren. Aber in der Tat, ich war immer einer der Kleinsten und die anderen haben mich meistens um einen Kopf und mehrere Kilos sagen, überragt.
Aber jetzt bist du ja Anwalt. Das muss man, glaube ich, bevor wir gleich inhaltlich werden, muss er, glaube ich, schon erstmal noch ein bisschen erzählen. Wie wird man denn vom Handballer zum Also vom Profi-Handballer zum Profi-Anwalt. Das ist jetzt ja auch nicht so die typische zweite Karriere nach dem Sport.
Ja, in der Tat. Also als kleiner Junge war Sport war mein Leben und mein Traum war es immer, Sportprofi zu werden. Und meine Leidenschaft fürs Handball hat mir dann ja diese Möglichkeit auch geschaffen. Ich war dann ein großes Talent früher, habe in der Bundesliga gespielt, war eine Zeit lang Nationalmannschaft unter Heiner Brandt und dafür habe ich gebrannt. Das war mein Leben, ich hatte da große Ziele und natürlich träumt man dann auch von Olympia. Und bei mir war es so, dass ich von Anfang an viele schwere Verletzungen hatte. Das war etwas, was mich immer gebremst und eingeschränkt hat, so ein bisschen in meiner Entwicklung. Und das war auf der einen Seite natürlich so ein bisschen frustrierend. Gleichzeitig war mir aber auch bewusst, dass ich mir neben dem Handball was aufbauen muss, weil die Karriere vielleicht nicht ganz so lange reicht. Und das habe ich dann auch früh begonnen. Ich habe dann eben wir waren ja Vollprofis, wir hatten neunmal die Woche Training, wir hatten Spiele überall in Deutschland und ich hatte dann eben parallel mein Jurastudium angefangen und habe das aber schon auch sehr ernst genommen. Also wenn wir Auswärtsspiele hatten in Flensburg, in Kiel, wenn die anderen dann irgendwie Video geschaut haben oder Karten gespielt haben, dann saß ich da mit meinen Karteikarten und mit meinen juristischen Fachzeitschriften. Die Leute haben auch mal so ein bisschen gelächelt, aber es war halt bei mir so, okay, es kann sein, dass es irgendwie schneller vorbei sein kann, als man will. Und deswegen war das etwas, wo ich eigentlich den Fokus drauf gelegt habe. Juristisches Staatsexamen ist etwas, was schon sehr aufwendig ist und gutes Zeitmanagement erfordert. Das war sozusagen der eine Fokus, den ich neben dem Handball hatte. Und zum anderen war ich immer sehr unternehmerisch interessiert und habe ein Sportconsulting-Unternehmen auch gegründet, auch nochmal während meiner aktiven Handballzeit. Und das war eigentlich mein eigentliches Ziel, zu sagen, okay, wenn es im Handball nicht klappt und da kamen immer mehr Verletzungen dazu, ich sage, okay, dann habe ich aber den Fokus zumindest auch noch auf dem Unternehmerischen. Und da war ja ein Ziel war so ein europäisches Sportconsulting, vor allem war man im Spielervermittlungsbereich aktiv, also war steht für jede Verhandlung, für jede M&A-Verhandlung später, wenn man mal in dem Spielervermittlergeschäft aktiv war, wenn man auch Vereinsverbandsconsulting, haben auch dann Sportler vermarktet. Und ich habe dann auch den Fokus, ich habe im Sport- und Medienrecht promoviert, ich habe bei der DFL gearbeitet, also eigentlich den ganzen Fokus auch auf diesen Bereich dann gelegt, weil es tatsächlich so war, dass ich mit 25, 26 meine Karriere beenden musste.
Oh, das ist früh.
Ja, ich hatte gesagt, mein Staatsexamen und dann kam so ein bisschen der unternehmerische Fokus. Und ich bin dann auch nach meinem zweiten Staatsexamen dann eingestiegen in meinem Unternehmen, aber konnte das leider nicht mehr so pushen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann bin ich dann tatsächlich Corporate-Anwalt geworden. Es war ein ziemlicher Schnitt. Aber das Schöne war, dass ich habe immer gesagt, ein klassischer M&A-Anwalt, habe da praktisch von der Pike auf mein Handwerk gelernt. Aber ich habe es immer geschafft, mir diesen Sportbereich so als Sonderthema zu erhalten und habe viel für die DFL gearbeitet, habe aber auch immer im Bereich Sportinvestments.
Bei dem Investorenprozess, der ja nicht so glorreich funktioniert hat, warst du da dann auch mit dabei?
In der Tat, da hatte ich auch eine Rolle in der Anfangsphase insbesondere. Da gab es ja mehrere Anläufe. Aber es war dann eben so, dass ich, es war schon eine gewisse Nische in Deutschland, wurde aber dann immer interessanter. Und dann war jetzt vor 5 Jahren, kam dann tatsächlich Latham & Watkins auf mich zu und hat mit mir über einen Wechsel gesprochen. Und da war auf einmal Sport ein Riesenthema. Also Latham & Watkins ist eine der größten Kanzleien der Welt und haben ihren Schwerpunkt in den USA. Und da ist Sport M&A und Investment in Sportclubs völlig normal. Und das war dann ja wie so für mich so wie quasi vom Angebot vom Verein, der in der Champions League spielt. Und das war dann auch ein Grund, wo ich gesagt habe, das ist so reizvoll. Und ich kann jetzt das, was ich irgendwie mal nebenher zum Teil gemacht habe, kann ich jetzt auf einmal ja im Schwerpunkt machen und das in einer super Plattform, die da alles mitbringt. Ja, und da deswegen bin ich jetzt sagen ein M&A-Anwalt, der auch ganz normale M&A-Transaktionen macht für große Corporates. Für
was man halt so nebenbei machen muss, was man eben, so genau, die coolen Sportsachen
aber machen. Die Leidenschaft, ja. In der Tat.
Ja, aber es ist halt auch echt ein Riesenthema gerade. Also ich war letzte Woche bei der Super Return in Berlin und da war halt auch das Thema Sportinvestments war ein Riesenthema. Und ja, also ich stelle mir jetzt so vor, du berätst jetzt dann Investoren, die, also Private Equity Investoren, Private Credit Investoren, die irgendwie versuchen, in Deutschland oder Europa weltweit in irgendeiner Form in Sport zu investieren, richtig?
Genau, ja, das ist in der Tat so. Ich habe gesagt, es gibt zum Beispiel natürlich auch die Verbände, die man berät zum Teil.
Ich habe DFL,
Deutsche DFL, Fußball. Ich habe da auch beim Joint Venture der Spieldatenvermarktung war ein spannendes Projekt. Aber in der Tat, der Hauptfokus ist auf Investoren. Und da geht es zum einen mal in Investment in Clubs, in Ligen. Das ist sicher ein Schwerpunkt oder auch in ganze Veranstaltungen, wenn dann praktisch, was ich in Club-WM in den USA stattfindet, ein eigenes Event, was vermarktet wird, wo es eigene IP-Rechte gibt, wo es eigene Medienrechte gibt. Auch da gibt es konkrete Investments rein. Es ist aber auch so, dass der Sport natürlich dann sozusagen das Sportuniversum auch noch größer ist. Es gibt dann Annex-Themen. Ja. Es gibt Bereiche, die eben an den Sport andocken. Das ist was ich, das ganze, die ganze Technologie, die dann im Bereich Kamera 360-Grad-Aufnahmen aus dem Stadion. Es gibt Themen wie Hospitality, Infrastruktur, Stadien. Es gibt eine ganze Palette an Themen, die da reinspielen. Und das Schöne an dem Bereich, auch sozusagen als M&A-Anwalt, das ist erstmal rechtlich spannend. Das ist halt natürlich, am Ende geht es um eine Transaktion, die man irgendwie erfolgreich begleiten will. Und das sind die typischen Themen, die man als M&A-Anwalt eben kennt. Man verhandelt, man hat einen Vertrag, hat einen häufigen Schwerpunkt vielleicht im Gesellschaftsrecht. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele andere Themen, die da reinspielen. Das ist natürlich die Frage IP-Rechte. Was ist letztendlich der Gegenstand? Was erwirbt jemand? Ja? Und dann gibt es spannende regulatorische Fragen. Ja? Wir hatten mal Silver Lake beraten beim Investment in die All Blacks. Ja?
Da All Blacks
ist... All Blacks ist die sozusagen, die genau, das ist die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft.
Rugby, ja?
Und da ist natürlich als M&A-Anwalt, kennt man als Closing Condition, also als Vollzugsbedingungen, die erforderlich erfüllt sein müssen, damit der Deal closed. Da kennt man dann typischerweise Kartellfreigabe, ja, oder man kennt so andere typische regulatorische Themen, was ich jetzt Außenwirtschaftskontrolle. Da war die Closing Condition Zustimmung der Spielergewerkschaft, was eine ganz andere Welt ist, ja. Und deswegen ist eigentlich auch das, was so spannend macht, ist, dass es am Ende nicht das rein rechtliche ist, sondern es ist eigentlich eine eigene Welt, ja, wo man natürlich die Transaktion, die spielt sich in diesem Bereich ab. Aber gerade die Frage, wie stellen sich eigentlich die Stakeholder auf? Wie muss man sich auch kommunikativ und wie muss man praktisch die entscheidenden Stakeholder kennen? Wie muss man die ins Boot nehmen? Was gibt's für Themen? Also
viel mehr Emotionen und so.
Absolut. Ja. Und das hat man ja auch in den Sportinvestments, sprechen wir auch sicher später noch dazu. Aber das ist, sind alles Themen, die da mit reinkommen. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen, man muss so Teil der Welt sein, um praktisch da auch erfolgreich beraten zu können. Und das ist natürlich auch bei uns jetzt, sagen als Kanzlei, wir sind da so vernetzt in diesen Themen zu den Stakeholdern und haben Transaktionen, wo wir dann NFL und NBA-Transaktionen regelmäßig beraten. Und dann kennt man die Welt und versteht die Welt und kennt die Stakeholder. Und das Gleiche hier bei mir in Deutschland. Ich war halt Teil dieses Sportgeschäfts aus einem anderen Blickwinkel, habe da aber natürlich meine Kontakte, mein Netzwerk und die dann praktisch mit einzubringen und das Verständnis für die Branche, das Verständnis für Emotionen, was du angesprochen hast, das macht super Spaß.
Ja, klingt total cool. Tauchen wir mal in diese eigene Welt ein bisschen ein. Und kannst du mal erstmal skizzieren, wer denn auf der Investorenseite da so die dominierenden Spieler sind bei Sportsinvestments? Also ich finde, man hatte da ja früher immer so das Bild von den reichen Milliardären, die sich als Hobby irgendwelche Sportclubs leisten und dann gegeneinander antreten. Das hat sich aber ja, finde ich, jetzt deutlich gewandelt. Also man hat ja auch so große klassische Finanzinvestoren, Private Equity Häuser wie CVC und Apollo, die da viel machen. Dann gibt es noch so strategische Gruppen, Fenway Group und so ist da, glaube ich, relativ groß, die ganz viele verschiedene Sachen haben. Wir haben Staatsfonds. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen, wer denn so die wirklich treibenden Spieler so in der Sportinvestmentwelt sind?
Ja, sehr gerne. Also in der Tat, schillerndes Spektrum an Investoren. Und wie du gerade erwähnt hast, früher war es der Milliardär, der ein Hobby hatte, der das als quasi Liebhaberei angesehen hat, der Milliarden aber auch verbrannt hat. Also beste Beispiel sind Abramowitsch und Chelsea. Und das hat sich aber stark gewandelt. Ja, es gibt jetzt vom Prinzip neben, es gibt immer noch viele tatsächlich so high-net-worth individuals, also wirklich sehr reiche Privatpersonen, die natürlich auch vom Sport fasziniert sind, die aber auch das jetzt häufig als Renditeobjekt sehen. Es gibt dann, wie du auch angesprochen hast, vor allem Sovereign Wealth Fonds, also Staatsfonds, die auch aus verschiedenen Motiven heraus in Sportclubs investieren, natürlich zum Teil über Investmentvehikel, die dann auch in gewisser Weise im Private Equity Muster folgen. Aber wenn man schaut, wo die Investments gerade in der Premier League sind, da gibt es halt häufig tatsächlich auch Staatsfonds, die aktiv sind oder auch Investments in Sportligen. Wenn man sich die neue Golfliga anschaut oder saudi-arabische Staatsfonds investiert hat und so weiter. Also das sind letztens die zweite Gruppe und dann natürlich die wahrscheinlich die relevanteste Gruppe, weil sie für auch jetzt aus Investorenlogik, da habe ich am meisten sagen, Potenzial bietet, sind tatsächlich klassische Finanzinvestoren. Und da hattest du ja schon ein paar Namen genannt. Da ist ein relativ breites Spektrum, von je nachdem von der Investmentgröße. Aber das Spannende ist, warum finden die Sport so interessant? Die sind natürlich, also jeder ist irgendwie Sportfan, das ist ja schön. Sport ist begeistert, ja. Und kennen auch, sagen wir jetzt, bei uns beraten ja viele Investoren, die genau diese Fußballclubs auch investieren. Und da ist jeder im Stadion.
Aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Jungs von KKA und oder CVC und Apollo sich ein teures Investment auf Kosten der Investoren leisten, um dann so eine private Milliardärsfehde auszutragen.
Das können die sich in der Tat nicht erlauben. Aber die Begeisterung für den Sport und die Freude ist, glaube ich, da. Aber der Grund, und deswegen ist es ein absolut relevanter Punkt, Sport, also der Profisport, der bringt so viele, oder erfüllt so viele Investmentkriterien, die für Finanzinvestoren relevant sind, dass es eigentlich praktisch ein absolut logischer Rückschluss ist, zu sagen, ich sehe mir diesen Sport als Assetklasse an. Stabile Cashflows. Sport generiert im Zweifel immer wieder die regelmäßigen Cashflows. Da gibt es Medienverträge, da gibt es Vermarktungsverträge, die regelmäßig das Geld reinspülen. Für Finanzinvestoren extrem wichtig und zentral. Das Produkt selber erneuert sich immer wieder. Jedes Event wird ein neues Spiel, ja, das wird, oder eine neue Saison. Das heißt, ich habe immer wieder ein Produkt, was sich erneuert, ja, was ständig sich auch entwickelt, ja, auch gerade von der Bewertung her, wenn man sich die Entwicklung der Medienrechte anschaut, etc., da ist dann natürlich immer zeigt immer nur nach oben. Dann die Affinität zu Technologie. Ja, es gibt so viele neue Technologien, die im Sport Anwendung finden, ja, das vom Metaverse über die Analysen von Daten. Das sind so viele Themen, die neue Erlösquellen generieren.
Gerade gelesen, dass Florentino Perez, also Präsident von Real Madrid, dass der irgendwie so ein Projekt pushen will mit Virtual Reality Brillen, dass man irgendwie zu Hause auf dem Sofa das Gefühl hat, man sitzt im Stadion.
Das ist absolut. Ich habe auch tatsächlich interessanterweise einen Investoren mal kennengelernt bei einem Event, die da genau rein investiert haben in diese neue Technologie. Man sitzt in der Tat zu Hause.
Wer ist da investiert?
Ja, das sind, glaube ich, verschiedene. Es gibt zwei, drei Konkurrenzprodukte, die da gerade um die Vorherrschaft buhlen. Aber es ist so, dass man genau da am Ende eine Technologie entwickelt wird, wo der Fan, obwohl er nicht im Stadion ist, praktisch live dabei ist. Man sieht gestochen scharf, ist praktisch so nah dran wie wie bei der Kamera vom Schiedsrichter, hat die Erlebnisse, die man unmittelbar aus dem Stadion kennt, kriegt man praktisch virtuell vermittelt. Und das ist eine neue Erlösquelle. Da, wenn ich da praktisch Rechte dran habe, wenn ich sozusagen an dem IP-Inhaber, also dem Sportclub, dem Sportliga, wenn ich da beteiligt bin, da gibt es eine komplett neue Erlösquelle. Und was dann noch ein ganz zentraler Punkt ist, ist praktisch diese Customer Stickiness. Also der Kunde, für den ist Sport so wichtig.
Der ist Fan.
Der ist Fan. Und wenn ich Fan bin, dann gebe ich dafür Geld aus. Das hat Corona gezeigt. Das Geld für das Abo oder für den am Ende auch den Stadionbesuch, das ist da. Und das heißt, ich habe natürlich eine unglaubliche globale Fanbasis, die von dem Produkt begeistert ist. Kann man auch drüber schauen, ob es irgendwann sozusagen man es möglicherweise überdreht. Aber es ist jedenfalls so eine Begeisterung und dann natürlich auch die Möglichkeit, diese Begeisterung auszunutzen und in weitere Erlösquellen umzusetzen. Das heißt, für Finanzinvestoren ist praktisch der Sport als Assetklasse, als Bereich, der wirklich Rendite erwirtschaftet, absolut zentral. Und jetzt muss man natürlich, deswegen gehen die da rein. Und jetzt kommt dann praktisch das, was die auch mitbringen. Und deswegen glaube ich, es ist ja nicht so, dass die einfach nur einen Batzen Geld geben und dann sagen, ich will jetzt, und jetzt irgendwann verkaufe ich und mache den Return, sondern die sind ja praktisch geschult und haben die Erfahrung, in Unternehmen reinzugehen, in verschiedene Branchen und Sektoren reinzugehen und dann mit ihrer Erfahrung auch Mehrwert zu schaffen, zu sagen, okay, ich habe hier jetzt als Investor, ich weiß, wie ich eine Liga vermarkten muss. Ich weiß, weil ich die technischen, so ein OTT-Player, also praktisch, ich gehe über eine Plattform direkt an den Endkunden ran und ich weiß, wie es funktioniert, weil ich in anderen Bereichen diesen Investment schon mal gemacht habe und die weiß, wie ich effiziente Kostenstrukturen aufsetze. Hast ja auch ein paar Beispiele genannt, wenn man CVC und Formel 1 Investment etc. anschaut. Also die Investoren bringen einen echten Mehrwert mit, der letzten Endes auch dazu führt, dass auch das Produkt besser vermarktet werden kann und dass natürlich die anderen Gesellschafter auch mehr Erlöse dann generieren.
Das ist ja schon eine sehr bunte, eine sehr komplexe Welt, ja, also und eine nicht so richtig homogene Anlageklasse, weil irgendwie ist ja irgendwie jedes Investment irgendwie ein bisschen anders, dealt wieder mit anderen Emotionen. Kannst du mal an so ein paar Beispielen festmachen, was denn aus deiner Sicht schon nachweislich richtig, richtig erfolgreiche Sportinvestments von Pride Equity gewesen sind? Du hast es gerade Formel 1 schon gesagt, also Motorsport, da war oder ist CVC ja investiert. Ist das ein Role Model für dich, was ein richtig gutes Investment ist für Pride Equity? Falls ja, warum? Kannst du da mal ein bisschen das konkret machen, was denn halt so ein gutes, konkretes Sportinvestment ausmacht?
Ja, ich glaube, also das Investment von CVC, wo ich auch gar nicht daran beteiligt war, was ja auch schon, es ging 2005 los, also eine ganze Ecke.
Ja, die sind ja schon eine Weile.
Genau, die sind schon gar nicht mehr drin, ja. Aber da war es so, es war die Kirchinsolvenz, da haben die dann von Gläubigern die Beteiligung an Formel 1 erworben und das war von der Governance nicht gut aufgestellt, das war von der Vermarktung nicht gut aufgestellt. Und da sind die dann mit ihrer PE-Logik in diese Organisation rein und haben die einfach neu aufgestellt. Ja, die haben internationale Vermarktung erschlossen, die haben das Verhältnis zu den Teams verbessert. Ja, die haben die ganze Struktur so aufgestellt, dass man praktisch auf der einen Seite neue Erlösquellen hatte, man hat neue Medienverträge, man hat neue Märkte erschlossen. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich das Produkt auch insgesamt viel werthaltiger war. Und als die haben das dann sehr lange gehalten und haben es dann an Liberty Global weiterverkauft, also ein globales Medienunternehmen. Und das war, glaube ich, das lukrativste Investments überhaupt. Also wirklich ein gutes Beispiel.
Weißt du, wie viel mal Geld, die da gemacht haben bei einem
Formel-1-Investment? Also ich glaube, die haben ja, glaube ich, zuerst praktisch eine Refinanzierung gemacht und haben dann praktisch ihren Stake verkauft. Also ich glaube, es war das profitabelste Investment.
Also, du würdest sagen, das ist das beste Private Equity Sport Investment ever bis dato?
Ja, also ich kenne jetzt natürlich nicht alle und kenne nicht die Details, aber was man so im Markt hört, dürfte das der Fall sein. Und es ist halt ein besseres Produkt auch rausgekommen. Also es ist ja nicht so, wenn ihr jetzt Formel 1 schaut, sich das anschaut, da ist ja wirklich für alle, und die haben das natürlich Liberty Global und die haben es dann nochmal weiter, die haben dann mit Netflix, die haben den US-Markt noch weiter erschlossen, aber den eigentlichen Weg bereitet hat CVC aus Investorenlogik mit vernünftigen, schlauen Entscheidungen, Also deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Du hast gerade schon eine Netflix-Serie angesprochen. Ich habe so das Gefühl, die Netflix-Serie ist inzwischen irgendwie fast populärer als der Sport an sich. Es ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber was sie damit ja geschafft haben, ist, dass sie eine Erlösquelle gebaut haben, die ja erstmal völlig unabhängig davon ist, wie der tatsächliche Sport performt und funktioniert. Es ist ja völlig egal, ob jetzt Rennstall A, B oder C die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnt und dadurch viel Prämiengelder abkassiert. Die Netflix-Serie lebt ja einfach nur davon, dass sie die Dynamik und so die Spannung und so diese Geschichten der Liga erzählt, was dann einer Saison passiert. Und der Serie ist ja völlig egal, ob Rennstall A, B oder C gewinnt. Sie können ja immer was erzählen. So. Ist das so der Trick oder der Versuch von den Finanzinvestoren, dass sie den ja dann doch recht unplanbaren Sport, weil im Sport kann ja irgendwie doch immer alles passieren, dass man da diesen Unsicherheitszufallsfaktor versucht, durch solche Sachen rauszunehmen?
Ja, also ich glaube, es zeigt zum einen mal diese Verknüpfung des Sports mit den Medien, mit dem Konsumverhalten. Es geht natürlich auch um das Erschließen neuer Konsumentengruppen, die Leute, die eben Netflix schauen, die eine Story wollen, die kommt ja gar nicht so praktisch dann auf den Sport. Ist natürlich immer noch, sag mal, das, worum sich das Ganze dreht. Aber ein anderes Beispiel ist ja auch mit Wrexham, ja, Ryan Reynolds, das Investment haben wir auch tatsächlich.
Wrexham ist das, glaube ich, ein Zweitliga-Verein.
Ein walisischer Zweitliga-Verein, der vor Jahren eingestiegen ist. Wir haben jetzt tatsächlich Apollo beim Einstieg beraten in den Club. Und da ist es auch so, dass sagen, das ist die Story. Die Leute wollen natürlich eine Story sehen. Und selbst wenn der jetzt nicht aufgestiegen wäre, das ist einfach spannend. Und die Sponsoren, das Interesse ist dadurch so groß geworden, weil er in der Tat, wie du sagst, ein bisschen vom Sport abgekoppelt ist. Und ich glaube, an der Stelle einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, die Frage der Berechenbarkeit. Also wenn man sich jetzt auch gerade die Frage der Bewertung von Sport anschaut, dann fällt eben auf, dass die Bewertung in den USA viel höher ist der Sportclubs und Franchises und Ligen im Vergleich zu Europa. Ja? Und das ist nämlich genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit der Planbarkeit. Europa ist an der Stelle aus verschiedenen Gründen weniger berechenbar, weniger planbar. Ja? Wenn man sich in den USA, man muss einfach nur mal die 20 wertvollsten Sportclubs anschauen, da sind 19 aus NFL und NBA und Nummer 20 ist Real
Madrid. Also American Football
und Basketball. Genau, American Football, Basketball und an Nummer 20 ist Real Madrid. Ja, also das ist schon ganz massiv und es liegt daran, weil man natürlich dieses Ökosystem Sport in den USA ist eins, was eine eigene Welt ist und was auch man in dem Sinne nicht kopieren kann. Aber dort gibt es kein Kartellrecht, anders als in Europa. Da kann man praktisch, die Ligen können schalten und walten, wie sie wollen. Die können sich zentral vermarkten, die können die Erlöse zentral verteilen. Es gibt dort einen Salary Cap. Ich kann sicherstellen, wenn die Kosten, wenn jetzt als Investor gehen, die Kosten praktisch in Europa sind die nicht zu kontrollieren, weil jeder Mehrwert, der erwirtschaftet wird, dann am Ende in Spielergehälter fließt. Geht nicht. In den USA ist ein Salary Cap, geht nicht in Europa. So, dann hat man natürlich auch das Problem der Verknappung. Ja, dort gibt es eine begrenzte Anzahl von Clubs. In Europa ist das eben so durch den Auf- und Abstieg hat man keine Sicherheit, ja. Und da sind natürlich, wenn die Unterschiede, wenn ich jetzt in der Premier League schaue, da ist die Einnahmen und die Umsätze in dem Premier League Club im Vergleich zu der zweiten Liga, die sind 8-mal so hoch. Das heißt, wenn ich absteige, wenn Tottenham Hotspurs abgestiegen wäre, das wäre dann die komplette Kalkulationsgrundlage zerstört. Das heißt, es gibt einfach Unterschiede zwischen USA und Europa. Und da ist eben diese Frage, wie kann ich die kompensieren? Was kann ich machen? Europa hat ein echtes Potenzial, hat echt Möglichkeiten, sich da nochmal anders zu positionieren. Und da ist die Fanverankerung, glaube ich, eher ein Werttreiber. Aber das ist natürlich auch ein gewisses Risiko für einen Investor, dass er irgendwie einpreist und was sich dann in den Bewertungen niederschlägt.
Jetzt hat man ja auch in Deutschland auch ein paar einige Negativerfahrungen gemacht, insbesondere im Fußball mit Investoren. Also als Beispiel, nimm es mal Hertha BSC Berlin. Da war ja ursprünglich mal KKA investiert, für die ging es noch gut aus. Die hatten dann an Lars Windhorst verkauft, der wiederum, glaube ich, dann nicht ganz ohne Druck, kann man schon sagen, an wieder einen Sportinvestor, 777 Partners. Das ging auch nicht gut aus. Dann haben wir jetzt gerade ganz aktuell 1860 München abgestiegen in die vierte Liga, weil sie die Lizenz nicht bekommen haben. Da ist Hasan Ismaik investiert oder investiert gewesen. Täuscht es oder ist in Deutschland das einfach aus den Gründen, die du jetzt gerade gesagt hast, schwieriger?
Ja, also es gibt natürlich immer einen individuellen Einzelfall. Da gibt es dann Hintergründe, warum dann ein Investment sozusagen schief geht, die glaube ich, man in der konkreten Situation sich anschauen muss. Ich glaube, ein Thema, was einfach unterschätzt wird von Investoren, ist einfach die Komplexität, die eben in der, sag ich mal, in Sportbesonderheiten liegen. Ja, die Governance, die Frage, die Stakeholder, wie muss ich die abholen? Ja, das ist etwas, was letzten Endes, und die Beispiele, die du genannt hast, da hat es mit Sicherheit einen maßgeblichen Grund dafür gespielt, dass man einfach unterschätzt, wie sehr man Faktoren bei seinem Investment berücksichtigen muss, die eigentlich typischerweise bei Investments keine Rolle spielen. Und in Deutschland, und deswegen ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich jetzt die Investments in Europa anschaue, also in den europäischen Fußballligen, in England, aber auch in Spanien, in Frankreich, da ist natürlich in Deutschland einfach ein regulatorischer Rahmen, der einfach anders ist. Wir haben in Deutschland die sogenannte 50-plus-1-Regel, also die Regel, die von der DFL gibt es, Ende der 90er Jahre wurde die praktisch so als Nebensatz in die Satzung reingekommen, wo man sagt, die Anteilsmehrheit und die Kontrolle muss immer der eingetragene Verein haben, ja, und faktisch also dadurch die Mitglieder. Und das bedeutet natürlich, dass der Rahmen, wenn jemand in einen deutschen Fußballclub investiert, ein ganz anderer ist, ja, weil er eben nicht durchregieren kann, weil er ganz beschränkte Einflussmöglichkeiten nur hat, die natürlich auch dann dazu führen, sag ich, die US-Investor, und ich kenne die Fälle auch, der denkt, ja, ich komme jetzt in Deutschland, mache dann ein schönes Investment in einen Fußballclub und dann habe ich natürlich Sagen, aber nein, habe ich nicht. Und das ist natürlich etwas, was dann auch dazu führt, gerade bei den Fällen, die du genannt hast, und da gibt es, glaube ich, dann auch konkrete Fehler und, wie gesagt, individuelle Themen, aber am Ende ist es natürlich einfach, dass ich auch nicht mein Investment so mal absichern kann und ausgestalten kann, wie ich das in anderen Ländern machen kann. Deswegen, glaube ich, sind die Anzahl der gescheiterten Investments auch gewisserweise höher, weil die Leute sozusagen dann auf die Nase fliegen, weil sie es halt am Anfang nicht so berücksichtigt haben, vielleicht auch nicht so beraten wurden, wie man es hätte vielleicht machen sollen, und vielleicht hätten sie dann auch nicht investiert. Ja.
Das muss man fairerweise sagen, Inter Mailand ist noch ein Beispiel aus Italien, wo das Investment auch nicht so gut funktioniert hat. Also die haben ja eine chinesische Gruppe gehört, waren aber über Pride Credit finanziert. Was, Apollo? Nee, Oaktree. Oaktree, ja. Waren über Oaktree finanziert. Konnten dann irgendwie, war ja auch eine sehr wilde Geschichte, ihre Zinsen nicht rechtzeitig bedienen, hat man zumindest gelesen. Und dann hat sich Oaktree über einen Debt-to-Equity-Swap am Ende jetzt Inter Mailand geholt. Kann man sagen, aus der einen Investorensicht ein schlechter Deal, aus Oaktree-Perspektive vielleicht gar kein so ein schlechter Deal, weil den jetzt Inter Mailand gehört. Aber wollte ich nur mal sagen, ein Beispiel, es gibt natürlich auch außerhalb von Deutschland Fälle, wo ein Investoreneinstieg jetzt nicht so funktioniert hat, wie der sich das vorgestellt hat. Aber wir hatten ja nicht nur auf Club-Ebene die Hertha BSC Berlins und 1860 Münchens. Wir hatten ja auch auf Liga-Ebene mit der DFL einen Investorenprozess, der auch gescheitert ist. Und also zumindest in dem ersten Schritt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja nochmal einen neuen Anlauf, ist durch das Ding.
Ich glaube, dass es in der Tat auf absehbare Zeit, gab es ja auch Statements von den Verantwortlichen, dass, glaube ich, in der Art und Weise in nächster Zeit das nicht zu erwarten ist. Vielleicht andere Transaktionen, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Und wenn man dann ein Stück zurückgeht und draufschaut auf Deutschland, auf die Sport- und Investitionslandschaft und insbesondere Fußball, weil das natürlich das attraktivste Asset ist, da ist natürlich so, dass diese Verankerung in der Gesellschaft, die Fankultur, genau, die wollen es nicht. Ich glaube,
Ich glaube, das kann man schon sagen. Also ich glaube, in keinem der großen Sportländer, wenn ich es mir auf den Fußball beziehe, egal ob Italien oder Spanien oder England, Frankreich, alle großen Ligen, ich habe das Gefühl, der Widerstand aus der Fan-Szene, damit aus der Gesellschaft, ist nirgends so groß wie in Deutschland. Also ich erinnere nur an die Tennisball Aktion, was dann am Ende ja den Investorenprozess bei der DFL ja mitgekillt hat. Also ich glaube schon, dass einfach die deutsche Gesellschaft dieses Investorenkonzept im Sport mehrheitlich nicht so richtig will.
Ja, das ist, also ich glaube, das ist, wie du sagst, der gescheiterte Investorenprozess ist ein Beispiel dafür. Gleichzeitig muss man natürlich auch dann bereit sein, die Folge dessen zu akzeptieren. Und ich glaube jetzt, damals war die Idee, auf Ligaebene Geld aufzunehmen und das dann, es gibt ja entweder sagen 50+1 oder die obergeordnete Ebene, da war das, glaube ich, ist in der Tat auf große Ablehnung gestoßen, aber der Bedarf an Kapital, und jetzt geht es darum natürlich um den Vergleich auch mit La Liga in Spanien, ja, mit der Premier League in England. Man darf natürlich auch nicht den Anschluss verlieren. Und ich glaube, dieses Wehren gegen jede Form von Kapital, es kann auch gefährlich sein, weil man natürlich dann aufs Risiko läuft, in der Bundesliga den Anschluss zu verlieren. Und deswegen ist es, und ich glaube, dass es gleichzeitig auch ein Asset ist. Diese Bedeutung, die Fußball in Deutschland hat, die hat einen Wert. Die hat auch einen Wert aus Investorensicht, wenn ich die Stadien anschaue, wenn ich die Atmosphäre anschaue. Und deswegen wird häufig so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Jetzt zum Beispiel bei 50+1. Entweder komplett abschaffen oder komplett liberalisieren. Aber es gibt aus meiner Sicht schon auch einen Mittelweg. Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man öffnet sich für Investoren. Und das ist ähnlich wie so eine Joint-Venture-Struktur. Also man sagt, man hat einen Mehrheitsgesellschafter, der auch, sag mal, quasi 50+1% der Anteile hält, ja. Und der kann auch am Ende auch zentrale Punkte entscheiden. Aber der Investor, der nur 49% hat, der wird geschützt. Und das ist eben bisher nicht der Fall. Bisher wird man praktisch komplett als Investor, gibt es praktisch keine relevanten Mitwirkungsrechte. Und da hat die DFL jetzt auch eine Chance. Da gibt es ja auch gerade ein Verfahren von dem Bundeskartellamt. Da hat die DFL wirklich die Chance, auch sich neu aufzustellen. Da gibt es so drei Elemente, wenn man die, glaube ich, berücksichtigen würde. Einmal muss der Investor bei wichtigen Verträgen, die wirtschaftliche Zukunft, es geht immer um den Schutz des wirtschaftlichen Investments, der stellt dem Verein Geld zur Verfügung und er muss das natürlich auch absichern. Vielleicht nicht mit den Durchgriffsrechten, nicht mit Alleinentscheidungsrechten, aber er muss Teilhaberechte haben. Und da einmal muss er bei wichtigen Verträgen, auch bei Riesenspielertransfers, da muss er gehört werden, ja, weil das eine langfristige Verbindlichkeit für den Club darstellen kann. Er muss zweitens mitwirken können, auch bei der Auswahl des Managements. Da hat man häufig in der Joint-Venture-Struktur, da ist eben dass man den kaufmännischen Geschäftsführer oder den CFO aus Investorensicht eben auswählt und bestellt oder aber auch zuhört und gehört wird, wenn die anderen Mitglieder des Managements ausgewählt werden. Und drittens muss der Exit sicher sein. Der Investor, der steigt dann ein, wenn er weiß, er hat verlässliche Möglichkeit, wieder auszusteigen. Und auch da darf es eben so sein, dass es nicht einfach ins freie Belieben des Vereins gestellt wird. Ich glaube, wenn man das so vorsieht und umsetzt, dann ist eine echte Chance, dass man sagt, man behält 50+1, man behält die Besonderheit, die der deutsche Fußball mit sich bringt, aber gleichzeitig schaffe ich auch einen verlässlichen Rahmen für Investoren, der dann auch der Liga und den Clubs hilft, den Anschluss nicht zu verlieren.
Würdest du, also das, glaube ich, ist erstmal ein dickes Brett, das in Deutschland durchzukriegen und auch gesellschaftlich akzeptiert, in der Fanszene akzeptiert durchzukriegen. Weil diese Mitspracherechte, ja, das ist ja gerade für diese Vereinskultur echt schwierig, glaube ich. Aber ich bin voll bei dir, das bräuchte es, damit es investierbar ist aus Investorensicht. Solange diese drei Punkte, die du gerade gesagt hast, in Deutschland nicht erfüllt sind, würdest du da jetzt nach den ganzen Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben, einem Finanzinvestor dazu raten, in einen deutschen Club dann natürlich zwangsweise minderheitlich zu investieren? Oder würdest du sagen, solange das nicht gilt, Finger weg?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Ich weiß, du bist ja neu geschaffen.
Nein, aber ich glaube, man kann auch jetzt versuchen, sozusagen sich innerhalb dieser regulatorischen Rahmens eine gewisse Stellung abzusichern. Aber es ist deutlich schwieriger und es wird es deutlich erleichtern, wenn man die Gelegenheit nutzt, weil die DFL muss 50+1 wegen dem laufenden Kartellamtsverfahren ein Stück weit neu aufstellen. Und da, glaube ich, wird es sich wirklich anbieten. Und die Sorge, die Fans haben, die, glaube ich, ist auch nicht so begründet. Ja, wenn man sagt, man hat einen klaren Rahmen, dann profitieren auch, weil ich will ja am Ende auch internationalen Spitzenfußball in Deutschland haben. Das ist ja irgendwie das Interesse auch der Fans. Also ich glaube, jedenfalls der meisten. Und deswegen, glaube ich, ist das ein guter Kompromiss. Und ich hoffe, dass es in die Richtung sich entwickeln wird.
Das ist aber nur Fußball. 50+1 ist ja eine Fußballgeschichte. Gibt es denn in vielleicht konkret in Deutschland oder sonst auch generell ein bisschen breiter gefasst, gerade in Europa oder auch weltweit, so spannende neue Projekte für Investoren? Also wir haben ja Formel 1 ist ja schon investiert, Fußball ist viel investiert, Basketball, so die klassischen Mainstream-Sportarten sind ja schon relativ gut durchdrungen. Aber es boomen ja gerade auch sehr stark, zum Beispiel verschiedene Frauenligen, die neu gegründet und erst groß werden, wo es noch sehr viel Wachstum gibt. Das ganze Thema E-Sports, dann hier in Deutschland das ganze Thema Hallenfußball mit der Icon League und Kings League und wie diese ganze Geschichten heißen. Also da passiert ja irgendwie relativ viel, habe ich so das Gefühl, auch an neuen Sachen, die entstehen. Was ist da für dich gerade das Spannendste aus Investorensicht?
Ja, aber es sind eigentlich genau die Punkte, die du angesprochen hast. Also am meisten wird gesprochen über Frauenfußball. Weil, und da auch wieder jetzt aus Investorensicht, die Bewertung ist immer noch so niedrig, wenn man schaut, wir haben auch im Frauenfußball Investoren eben beraten, die dann neue Lizenz-Franchise gekauft haben. Wenn man sich die Entwicklung dieser Bewertung anschaut, es ist so erheblich, dass man, wenn man jetzt einsteigt, natürlich ein echtes Potenzial heben kann. Gleichzeitig sind natürlich die Strukturen ganz andere. Auf der einen Seite hat man Spiele wie Pokalfinale der Damen in Köln, ausverkaufte Stadion, die letzte EM, fast alle Spiele ausverkauft. Also ein echtes Potenzial, aber die Strukturen sind noch nicht da. Wir brauchen extreme Investments, auch ganz andere Ausgangslage als bei den Männern. Aber es gibt ein riesiges Fanpotenzial. Die Leute wollen Frauenfußball sehen und das wird sich auch entwickeln. Das heißt, das ist etwas, wo man jetzt auch Multi-Club-Ownership-Strukturen, also wo man tatsächlich Investoren in mehrere Frauenfußball-Clubs investieren, um da praktisch Synergien zu heben, ist ein ganz zentrales Thema. Was du auch angesprochen hast, sind diese Hallenfußballformate. Also losgelöst.
Bislang ja noch ein Venture Capital.
In der Tat, es ist auch in der Tat interessanterweise ein anderer Investorenkreis, der dort angesprochen wird. Also es gibt ja praktisch die Kings League als den Pionier von Piqué, der das ja praktisch nach seiner Profikarriere ins Leben gerufen hat. Da gab es jetzt im Vorjahr, haben wir den größten Investor bei der Finanzierungsrunde beraten. Aber es gibt ja auch die deutschen Formate. Ja, es gibt Icon League, Baller League. Und das ist natürlich wieder dieses Erschließen einer ganz anderen Zielgruppe. Und sagt, wenn sich diese Formate durchsetzen, und die Frage ist natürlich auch Fußball, spricht ja die junge Zielgruppe noch an? Also auch da natürlich ein High-Risk-Investment. Und man hat ja auch gesehen, dass manche schon jetzt einzelne Märkte eben aufgegeben haben. Aber das ist, glaube ich, sehr spannend und hat echt Potenzial, weil man irgendwie so mit der Zeit geht und einfach auch ein extremes Vermarktungspotenzial hat.
Und da habe ich auch nicht das 50+1 Thema.
Da habe ich das, genau, das ist halt einfach so.
Gerade wenn ich mit der Icon League habe ich mich ein bisschen beschäftigt und da sind ja verschiedene Einzelinvestoren drin, also unter anderem das Family Office von Jürgen Klopp ist da investiert. Ich glaube, noch ein Unternehmer hängt mit drin. Und auch irgendwie HV, also Holzbrink Ventures, ist da, glaube ich, inzwischen investiert. Und da kann man ja sowohl in das Ligensystem irgendwie investieren, glaube ich, als auch in einzelne Teams, also einzelne Franchises, die man dann mit Investorengeld aufbaut. Das ist ein komplett anderer Ansatz als im klassischen Fußball.
Ja, absolut. Also da ist die Spielarten an Investments, an Möglichkeiten, wie ich an diesem neuen Sport partizipiere, viel, viel größer. Natürlich hat er auch nicht diese nachhaltige Verankerung. Ja? Also wenn ich jetzt schaue in der Fußball, in der Gesellschaft und das Interesse, sieht man jetzt bei der WM. Was noch ein spannendes Projekt ist, ist NBA Europe, wo ja praktisch die NBA versucht, oder mit der klaren Ansage hier jetzt angetreten ist, eine eigene Liga, auch im Zusammenhang mit der FIBA, eine eigene Liga aufzubauen, also mit dem Weltbasketballverband. Und in den großen Städten das Konzept, das in der NBA in den USA erfolgreich ist, zu etablieren. Ja, wo man praktisch sozusagen die Logik, die wir gesprochen haben, schon in den USA, Berechenbarkeit, Supervermarktung, Möglichkeiten hier nach Europa zu transportieren. Und das wird sehr, sehr spannend, wie das angenommen wird, wie die Investments dann da tatsächlich aussehen. Also auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Aber ich würde sagen, das sind so aus Sportinvestment-Perspektive sind das in der Tat so die spannendsten Projekte.
Super spannend. Ich finde es eine richtig interessante Welt, weil sie so mal weg ist von der klassischen Private Equity Software-Debatte. Mache ich jetzt Software, mache ich keine Software? Mache ich KI, mache ich keine KI? Das hat nichts mit einem klassischen Buyout zu tun. Es ist sehr viel bunter, sehr, sehr interessant, sehr viel Musik drin. Nicht alles geht gut, aber gut, das tut's in der klassischen Private Equity Welt auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Hat großen Spaß gemacht, dass du uns da mal mitgenommen hast. Ich denke, da können wir irgendwann bestimmt auch noch mal eine Folge dazu machen. Da ist so viel Dynamik drin. Also großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Auch von meiner Seite vielen Dank. War super spannend. Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht mit Sportinvestments. Aber uns wird sicher nicht langweilig.
Das glaube ich auch. Und ja, das wäre es dann für heute auch schon wieder gewesen mit unserer Folge Beyond Billions. Ich hoffe, wir haben ein paar Sportenthusiasten wie uns hier auch angesprochen. Und ich hoffe aber auch, dass es für die Nicht-Sportfreaks trotzdem eine interessante Folge gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über euer Feedback zu der Folge. Schreibt sie mir gerne. Und sonst wünsche ich euch jetzt aber wie immer erstmal ein schönes Wochenende, ein sportliches Wochenende und wie immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.